den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Bereits im 19. Jahrhundert waren bestimmte Wildtierbestände in Afrika nahezu ausgerottet, weshalb die Idee von Schutzgebieten auftauchte. Im Jahr 1898 richtete die Republik Transvaal, die später zu einem Teil von Südafrika wurde, unter dem Präsidenten Paul Krüger auf einem Gebiet von ca. 2500 Quadratkilometern ein Wildtierreservat ein, das von Rangern geschützt wurde. Zudem keimte die Idee auf, diese Gebiete für BesucherInnen zugänglich zu machen. 1926 wurde die Fläche ausgeweitet und in den Krüger Nationalpark umbenannt, der im Jahre 1935 bereits von 26.000 Interessierten befahren wurde. Ein Jahr vor dieser Gründung berichtete der Wandsbeker Bote in seiner Ausgabe vom 27. Juni von der Geschichte der Idee und den Plänen der Zukunft. Für uns hat sich Frank Riede auf Safari begeben.
Der größte zoologische Garten der Welt. Die Regierung von Südafrika will an der Grenze von Transvaal und Portugiesisch-Ostafrika einen Nationalpark und ein Schutzgebiet für wilde Tiere einrichten. Die Zustimmung des Parlaments steht noch aus, wird aber zweifellos erfolgen. Es wird dann nur noch nötig sein, einige Landflächen, die gegenwärtig noch im Privatbesitz sind, für den Staat zu erwerben, um den größten Tiergarten der Welt zu schaffen. Transvaal, in dem das Gebiet liegt, war der erste Staat, der in Afrika Maßnahmen zum Schutz der wilden Tierwelt traf. Im Jahre 1900 trat eine Konferenz der afrikanischen Mächte zusammen, die der englische Lord Salisbury einberufen hatte und die zur Abgrenzung von Schutzgebieten in manchen Teilen Afrikas führte. Zwei Jahre vorher hatte bereits die Regierung von Transvaal in jenem Distrikt am Sabi-Fluss, der das Kernstück des gegenwärtig bekannten Schutzgebietes ist, durch ein Gesetz einen Nationalpark geschaffen. Es war verboten, in diesem Gebiet zu jagen oder zu schießen oder das Wild und die Vögel auf irgendeine Weise zu verfolgen. Während des Burenkrieges wurde das Gesetz aufgehoben, trat aber sofort nach seiner Beendigung wieder in Kraft. Im Jahre 1904 wurden weitere angrenzende Gebiete unter das Gesetz gestellt. Das Schutzgebiet umfasst nunmehr eine Bodenfläche von annähernd 200 Meilen Länge, vom Krokodilfluss im Süden bis zu der Grenze von Rhodesia im Norden und von 60 Meilen Breite, von der portugiesischen Grenze im Osten bis nahezu an die Hügel von Drakensberg im Westen. Es wurden berittene Wächter angestellt, die das Schutzgebiet ständig zu überwachen hatten. Weiße hatten im Bereich des Schutzgebietes niemals gewohnt, und die Eingeborenen, die dort heimisch waren, setzten sich aus armen und elenden Nomadenhorden zusammen, so dass die Tierwelt sich ohne nennenswerte Störungen hatte entwickeln können. Jahrzehntelang hatte sich der Wildbestand auf diese Weise vermehrt. Landschaftlich ist dieser südafrikanische Schutzpark ein Buschfeld, das von Osten nach Westen allmählich ansteigt. Es zählt eine Reihe von Flusstälern und ist stark bewaldet. Die felsigen Teile des Landes sind von zahlreichen Trupps von Pavianen bevölkert. Da die Gegend von Malaria-Fieber nicht frei ist und auch kein Metall im Boden führt, wie zahlreiche Nachgrabungen bewiesen haben, so ging nur ganz wenig von dem Boden in Privatbesitz über. Heute liegen noch etwa 70 Farmen in dem Bereich des Schutzparkes, die noch in Privathand sind. Die Regierung hat die Absicht, auch diesen Privatbesitz noch zu erwerben, und sie wird dann das ganze riesige Territorium in ihrer Hand haben. Das Tierleben ist, wie gesagt, in diesem Schutzgebiet außerordentlich reichhaltig. Zahlreiche Elefantenhorden sind von dem portugiesischen Ostafrika in das Gebiet eingewandert und haben sich dauernd hier festgesetzt. Das schwarze Rhinoceros ist noch in zahlreichen Exemplaren vorhanden. Ist der Park erst einmal eingerichtet, so wird man auch das weiße Rhinoceros, das nur noch in wenigen Exemplaren vertreten ist, in das Schutzgebiet überführen. Flusspferde gibt es in reicher Fülle. Die Giraffen haben sich in den letzten Jahren überaus stark vermehrt. Büffelherden sind ebenfalls da und werden sich weiter vermehren, wenn erst einmal das Schutzgebiet eingerichtet ist. Zebras sind außerordentlich zahlreich, ebenso wilde Schweine, Antilopen, Elentiere und alle denkbaren Arten von mittlerem und kleinerem Wild. Auch die Raubtierwelt hat sich ungeschwächt erhalten. Es gibt eine große Anzahl von Löwen, Leoparden, Schakalen, Hyänen und wilden Hunden. Auch die Vogelwelt ist außerordentlich reich an Arten und an Zahl. Es besteht die Absicht, auf diesem Gebiet einen großen Nationalpark zu schaffen. Man will nicht etwa den Tierbestand pflegen, um für spätere Jagdzwecke Wild anzusammeln, sondern man will für immer und auf jeden Fall die Jagd in diesem Gebiet ausschließen, es sei denn, dass man einzelne Schädlinge beseitigen müsste, die anderen Tierarten gefährlich werden. In Afrika ist überall dort, wo noch ursprüngliche Zustände herrschen und der menschliche Jäger noch keinen Schrecken verbreitet hat, das Wild keineswegs scheu. Man rechnet infolgedessen damit, dass in dem südafrikanischen Nationalpark die wilden Tiere sich rasch an den Menschen gewöhnen, wenn sie erst einmal durch Erfahrung das Bewusstsein gewonnen haben, dass sie in Sicherheit leben können. Die Tiere werden dann zutraulich und dulden auch die Annäherung des Menschen. Man hat bereits im vorigen Winter gute Erfahrungen nach dieser Richtung hin gemacht. Das Gebiet des zukünftigen Nationalparks wurde damals von zahlreichen Ausflüglern besucht, die an einem Lagerfeuer schliefen und am Tage unter kundiger Führung kurze Wanderungen in das Buschland unternahmen und dabei Wild aller Art begegneten. Wenn der Nationalpark erst einmal eingerichtet ist, will man das ganze Gebiet durch Wege erschließen und überall Häuser für Nachtquartiere bauen. Auch Motorwagen sollen dann verkehren, so dass der Park nach allen Richtungen erschlossen ist. Das Ganze wird dann ein großer Tiergarten sein, mit dem einzigen Unterschiede, dass die Tiere im Freien leben, während die Besucher sich auf eingezäunten Straßen bewegen und in geschlossenen Lagerplätzen sich aufhalten.
Aha. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.